ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Sind Ministerien und Behörden sorgsam und korrekt im Umgang mit öffentlichen Geldern? Oder doch eher nachlässig und verschwenderisch? Dieser Frage geht der Brandenburger Landesrechnungshof des Landes Brandenburg in jedem Jahr mit mehreren Prüfaufträgen nach. Heute gab es dann die Zeugnisse für dieses Jahr. Tja, und was soll ich sagen? Es ist noch viel Luft nach oben. Bei Homeoffice-Regelungen und dem daraus folgenden Büroflächenmanagement zum Beispiel, was ja dann jährlich locker 20 Millionen Euro sparen könnte. Sparen statt Schulden machen, das ist die zentrale Forderung von Landesrechnungshofpräsident Harald Kümmel, berichtet rbb-Landespolitik-Reporter Thorsten Südow.
Jede einzelne Kreditaufnahme ernsthaft prüfen und entscheiden, ob Schulbildung, besserer Nahverkehr oder Straßensanierung oder ganz andere Themen in künftigen Brandenburger Landeshaushalten Vorrang haben sollen. Das mahnt Rechnungshofpräsident Harald Kümmel bei der Präsentation des Jahresberichtes in Richtung der brandenburgischen Landtagsabgeordneten und der Regierungskoalition aus Sozialdemokraten und BSW an.
Das heißt, dass man Prioritäten setzen muss im Landeshaus. Das heißt, die Politik muss sich darauf verständigen, was will sie tatsächlich finanzieren, auch was will sie vielleicht nicht finanzieren, damit am Ende die Ausgaben sich wieder stärker an den Einnahmen des Landes orientieren. Damit wir Schulden machen nicht zur Normalität werden lassen.
So wie mit dem Doppelhaushalt für dieses und das nächste Jahr im Umfang von etwa 34 Milliarden Euro und gut 2 Milliarden Euro neuen Schulden, dürfe es im Interesse nachfolgender Generationen nicht weitergehen. Schulden bedeuteten geringeren Handlungsspielraum. Jörg Vogelsänger, Haushaltsexperte der SPD-Landtagsfraktion, sagt, er nehme die Mahnung des Rechnungshofpräsidenten ernst, sagt dann aber auch,
an Schulden machen, nicht gewöhnen, ist, sag ich mal, gut und richtig. Man muss dann sehen, ob eben gewisse Schulden auch berechtigt sind, was Investitionsabsicherung betrifft. Weitere Schulden sind nicht ausgeschlossen.
Neben dem Appell für eine sparsame Haushaltspolitik sorgt der Rechnungshof-Prüfbericht über die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder für Aufsehen. Weder wirtschaftlich noch sparsam habe die Viadrina unter anderem im Jahr 2023 gehandelt, beispielsweise mit einem aus Steuermitteln bezahlten Grillfest für Mitarbeitende. Und dann kommen noch mehrere nicht begründete, teure Dienstreisen hinzu. Massive Kritik übt Katharina Strauß, Direktorin am Rechnungshof, an den Kosten einer Versetzung eines Viadrina-Professors an die Universität in Potsdam.
Letztendlich bezahlt die Viadrina einen Lehrstuhl an einer anderen Hochschule. Das ist sehr außergewöhnlich. Sie selber hat ja nichts davon. Der Lehrstuhl kostet gut 250.000 Euro im Jahr.
Bis zum Jahr 2035 wird das der Viadrina und damit den Steuerzahlern 4,4 Millionen Euro kosten. Dem Rundfunk Berlin-Brandenburg attestiert der Landesrechnungshof Brandenburg Fortschritte bei der Finanzkontrolle. Nachdem Verwaltungs- und Rundfunkrat bis zum Jahr 2022 ihrer Kontrollfunktion nicht ausreichend nachkamen, würden diese Gremien ihre Aufgaben nun gewissenhafter wahrnehmen, heißt es im Jahresbericht.
Na, das ist doch mal eine gute Nachricht, die uns Thorsten Südow da aus Potsdam überbracht hat. Jetzt zu einem etwas, schwierigen Thema. Sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche. An die Opfer wird jetzt auf dem Friedhof in Buko in Märkisch-Oderland erinnert. Am Wochenende wurde dort ein Gedenkstein für sie offiziell eingeweiht. Er steht an der alten Grabstelle eines Mannes, der schwer beschuldigt wird. Die Umwidmung durch das Erzbistum Berlin, wozu die katholische Gemeinde Bukos zählt, soll ein Zeichen setzen. Aus Buko mehr von rbb24-Reporter Robert Schwarz.
Der Stein steht auf der Grabstelle des langjährigen Bukower Pfarrers Heinz Teichmann. Gegen ihn gibt es Missbrauchsvorwürfe, sagt Heiner Koch, Erzbischof von Berlin.
Menschen wurden durch ihn verletzt, gedemütigt, in ihrem Vertrauen erschüttert. Mit Folgen für ihr ganzes Leben.
An die Öffentlichkeit kommen diese Vorwürfe 2021 mit Veröffentlichung eines umfassenden Missbrauchsgutachtens. Laut der Studie sollen über 60 Geistliche des Erzbistums Berlin zu Tätern geworden sein. Auch der Pfarrer, der von 1967 bis Ende der 90er in Buko tätig war. Strafanzeigen seien gegen den 2016 verstorbenen Pfarrer nicht gestellt worden. Auch kircheninterne Voruntersuchungen wurden eingestellt. Erzbischof Heiner Koch bat am Wochenende um Entschuldigung.
Ich würde zunächst einmal Folgendes sagen, dass natürlich wir zu wenig auf die Betroffenen geachtet und gehört haben. Und zwar auch die nicht ausgesprochenen Worte, wo wir gespürt haben, alle, da ist etwas und da ist noch viel mehr hinter als das, was zur Sprache kommt.
Die Aufarbeitung sei ein schwieriger Prozess, sagt Theodor Wenzel von der Pfarrei St. Maria Magdalena Oderland Spree, zu der auch die Bukower Gemeinde gehört.
Tränen, Verbitterung, Traurigkeit. Und nicht nur von den Betroffenen, sondern auch von den mittelbar Betroffenen, die damals in Verantwortung waren, die plötzlich merken, sie haben unter Umständen Fehler gemacht, weil sie geschwiegen haben.
Zu lange habe die katholische Kirche eher Täter als Betroffene geschützt, sagt Matthias Katsch, Mitglied der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Noch immer, so Katsch, verlaufe die Aufarbeitung vielerorts schleppend.
Umso wichtiger, dass das Erzbistum jetzt hier in diesem Fall das zum Anlass genommen hat, das eigene Versagen auch einzugestehen und mit diesem Denkmal einen Anstoßort, einen Gedenkort zu schaffen, um in der Gemeinde klarzumachen, hier ist etwas geschehen, hier gibt es Opfer und wir wollen dem nicht ausweichen, wir wollen uns dem stellen.
Neben den Steinen soll künftig auch eine Infotafel erklären, warum die Grabstelle auf dem Bukower Friedhof umgestaltet wurde.
Aus Bukow berichtete Robert Schwarz. Schon bemerkt, Kartoffeln im Supermarkt sind so günstig wie lange nicht mehr, weil es auch in Brandenburg in diesem Jahr eine ungewöhnlich starke Ernte gibt. Was aber tun, wenn es einfach so viel ist, dass es nicht verkauft oder verwertet werden kann? RBB-Reporter Robert Neumann hat sich dazu mal schlau gemacht.
Bei Lilian Gussmann-Pfeiffer von der Agrargenossenschaft Großmachnow ist die Stimmung nicht ganz so toll.
Wir sprechen hier von ungefähr 100 Tonnen, die bei uns anfallen werden, die wir nicht schaffen werden, über die Direktvermarktung zu vermarkten. Und auch in diesem Jahr, normalerweise verkaufen wir dann solche Mengen dann auch an Großhandel ab. Wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, weil der Markt so überlaufen ist mit Kartoffeln von den anderen Kartoffelerzeugern, dass wir wahrscheinlich auf diesen 100 Tonnen sitzen bleiben werden.
Die Kartoffeln jetzt einfach so zu verschenken oder der Tafel zu geben, geht aus hygienischen Gründen nicht, bleiben also vielen Bauern trotz der bombastischen Ernte nur schmerzhafte Entsorgungsalternativen. So Vorstandsvorsitzende Lilian Gussmann-Pfeiffer.
Unser Glück ist es jetzt wiederum, dass wir eine Biogasanlage hier haben oder auch eine Schweineproduktion sonst angeschlossen haben, wo wir dann die Kartoffeln, die zu viel sind, verwerten können. Ja, das wird höchstwahrscheinlich in der Biogasanlage tatsächlich stattfinden, wenn wir sie nicht noch irgendwohin abverkauft bekommen.
In den großen Supermärkten sind die Preise für Kartoffeln im freien Fall. So gibt es beispielsweise den 7,5 Kilo Sack teilweise für um die 4 Euro, also etwas mehr als 50 Cent fürs Kilo. Das fällt doch beim Wocheneinkauf auf, oder?
Also ich bin der Meinung nicht, ne.
Wissen Sie, was ein Kilo Kartoffeln kostet?
Kann ich Ihnen gar nicht sagen, ne.
Ja, im Fernsehen habe ich es gehört.
Und dass es dann in die Biogasanlage geht, wie finden Sie das?
Das ist nicht so gut.
In der Tat ist das nicht so gut. Viele Bauern im Land Brandenburg denken jetzt darüber nach, den Kartoffelanbau im nächsten Jahr deutlich runterzufahren.
Die gute Kartoffelernte in diesem Jahr war zu gut, deswegen wissen Brandenburger Bauern nicht, wohin mit den Knollen, berichtet RBB-Reporter Robert Neumann.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Bendrik Moos und Silja Sodka. Dass ihm ausgerechnet nach seiner Pensionierung sein erfolgreichstes Projekt bevorstehen würde, hätte Konrad Kutt wohl selbst nicht erwartet. Der 84-Jährige ist Erfinder der sogenannten Bücherboxen. Das sind alte Berliner Telefonzellen, die zu einer kostenlosen Straßenbibliothek umfunktioniert wurden und noch so viel mehr sind, wie Konrad Kutt sagt.
Das ist ein zivilgesellschaftliches Projekt. Wir wollen etwas erreichen, dass die Straße wiederentdeckt wird für die Gesellschaft, für Gemeinschaftsbildung, für die Überwindung von Einsamkeit. Das ist wirklich ein einmaliges Stück Geschichte, das wir hier für die Stadt mitgeschrieben haben, könnte man sagen.
Konrad Kutt suchte nach seiner Pensionierung als Pädagoge nach einer neuen Aufgabe. Mittlerweile gibt es Bücherboxen an 18 Standorten im Stadtgebiet. Jede einzelne Telefonzelle ist ein eigenes Kunstwerk. Konrad Kutt hat jetzt für sein Werk das Bundesverdienstkreuz am Bande bekommen. Die Bücherboxen machen seit ihrer Gründung vor 15 Jahren auch international Karriere. Inzwischen gibt es sogar welche mit solarbetriebenen Audioboxen, wie zum Beispiel am oberen Kudamm. Über die Boxen sind kleine Polnischkurse abrufbar, ein kultureller Brückenschlag und ein technologischer Blick in die erneuerbare Zukunft.
Es ging darum, alles, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, auch die Stromerzeugung sichtbar zu machen auf der Straße. Dass die Leute sehen, hier wird Strom dezentral, nicht von irgendeinem Kraftwerk geliefert, sondern wir machen den Strom selber. Die Sonne schickt uns keine Rechnung, sodass hier eben die Nachhaltigkeit mit Hilfe der erneuerbaren Energie auch für die Zivilgesellschaft greifbar wird, verstehbar wird, dass das etwas ist, was für die Zukunft wichtig ist.
Vor gut 2 Jahren gab es einen schlimmen Rückschlag für das Projekt. Die Bücherbox am Bahnhof Grunewald, die sich speziell der Geschichte des Nationalsozialismus und der Judenvernichtung widmete, wurde von einem antisemitischen Brandstifter vollkommen zerstört. Hier, wo Zehntausende Juden abtransportiert wurden. Doch in der Katastrophe erfuhr Konrad Kutt eben auch, wie sehr viele Berliner die Bücherboxen unterstützen.
Zunächst haben wir gedacht, das geht nicht weiter. Aber es ging weiter. Wir haben den Wiederaufbau geschafft, die Solidarität der Gesellschaft war da, die Spendenbereitschaft war da. Also wir haben die Bücherbox innerhalb eines halben Jahres dann dank dieser Hilfe wieder aufgebaut.
Und so ist das Bundesverdienstkreuz für Konrad Kutt und seine Mitstreiter eben nicht nur Ehrung, sondern auch Auftrag, den Geist der Bücherboxen weiter und weiter zu tragen.
Vor Weihnachtszeit ist ja auch Rummelzeit und auf den Märkten steht oft dann auch ein Riesenrad. Was ist aber, wenn so ein Ding mit Gästen an Bord stehen bleibt und sich nicht mehr rührt? Da müssen die Höhenretter von Polizei und Feuerwehr ran und die haben das heute geübt auf der Winterzeit in Berlin-Lichtenberg. Unser Reporter Paul Vorreiter war dabei.
Erfolgreich abgeseilt. Kletterer von der technischen Einsatzeinheit der Polizei Berlin sind wieder heil am Boden angekommen. Aus einer Gondel in 55 Metern Höhe mit einem Seil, das um den Reifen eines Polizeiwagens befestigt ist. Welches Szenario hier geübt wurde, erklärt Marktleiter Oliver Helbig.
Wir üben jetzt aber ein Szenario, im obersten Punkt dort eine Gondel zu öffnen und dort Leute abzuseilen. Das haben wir eben schon gerade gesehen. Das hat also ein Kollege der Polizei ist da abgeseilt worden. Im Innenleben über die Narbe hinaufgestiegen, sind dort befestigt an den Schellen und dann oben sozusagen so zu sichern, dass man dann eben die Person, die betrifft, sozusagen bergen kann, ohne die Leiter runter, sondern mit einem ganz klaren Flaschenseilzug.
Circa 45 Minuten brauchen die Helfer, bis sie an der Gondel dran sind. Im Winter kann es also für die Insassen dann schon frostig werden. Die Helfer müssen darauf gefasst sein, dass die Menschen in Panik sind und sich vorsichtig herantasten. Das Hoch- und Abseilen selbst ist für sie jedoch kein großes Ding mehr, sagt Marco Wollmerstedt von der technischen Einsatzeinheit der Polizei.
Wenn man im Seil hängt, ist schon der Drops gelutscht. Schwierig ist es immer, die Struktur zu erforschen, zu kennen. Ist alles fest? Sind die Festpunkte da?
Der Einsatz wird von Drohnen gefilmt. Per Funk haben die Helfer oben und unten miteinander Kontakt. Nach dem Einsatz am Riesenrad wechseln sich Feuerwehr- und Polizeiteam am Fahrgeschäft ab. Neben dem Riesenrad steht noch ein 85 Meter hoher Kettenflieger zum Trainieren bereit. Der Einsatz wirkt trotz Premiere am Fahrgeschäft routiniert. An Klettertürmen von Feuerwehren oder THW haben die Kletterer bereits geübt. Rund 120 Seilstunden im Jahr macht ein Feuerwehreinsatzleiter. Und dennoch ist das Training auf dem Rummelplatz heute besonders.
Herausfordernd war erstmal gewesen, dass es eine Erweiterung unserer Fähigkeiten ist, weil wir an Riesenrädern oder hier auf dem Weihnachtsmarkt noch nie die Möglichkeit hatten zu trainieren. Und heute Morgen war es alles noch nass, frisch gestrichen. Sehr glatt und deswegen schwierig der Aufstieg und Einstieg in die Gondel.
So Marco Wollmerstedt. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass Feuerwehr und Polizei zu einem solchen Einsatz anrücken? Eher unwahrscheinlich, schildert Marktleiter Oliver Helbig. Denn die Fahrgeschäfte verfügen über alternative Systeme, um die Leute aus der Höhe wieder zum Boden zu bekommen.
Weil die auch die Bremsen sozusagen technisch gelöst werden können, pneumatisch, also auch ohne Strom, mechanisch gelöst werden können.
Also mit Hilfe eines Luftdrucksystems könnte man die Spinne vom Kettenflieger wieder hin zum Boden bewegen. Vielleicht eine beruhigende Nachricht für alle, die in diesem Winter noch hoch hinaus wollen auf dem Rummelplatz.
Höhenrettung am Riesenrad, die Übung hat unser Reporter Paul Vorreiter beobachtet. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.